das ist eben, was wir in unserem Gesundheitssystem verstehen müssen, dass wir nicht drum herum kommen, dass es folgende Reihenfolge geben wird: digital vor ambulant vor stationär. Anders geht's nicht, weil die Medikamente werden immer teurer, Behandlungen werden immer individualisierter, unser Gesundheitssystem wird immer teurer.
Herzlich willkommen, ich bin Christoph Bursek und das hier ist Digitale VorreiterInnen, dein Podcast zur Digitalisierung. Ich spreche gleich mit Dr. Estefania Lang, sie ist Dermatologin und Co-Founder von Dermanostic, einer Hautarzt-App. Wir sprechen über ihr Unternehmen, ihre Learnings daraus, aber ich möchte vor allen Dingen natürlich auch ihre Expertise als Hautexpertin zur Rate ziehen. Und ich möchte wissen, ob die Telemedizin so kompliziert ist, dass sie im Nachhinein eigentlich viel lieber 20 Standorte zum Thema Laser Removal von Tattoos aufgemacht hätte und es damit vielleicht viel einfacher gewesen wäre, viel, viel mehr Geld zu verdienen. Keine Ahnung. Mal rausfinden. Los geht's. Estefania, toll, dass du da bist. Willkommen im Podcast.
Ja, vielen Dank, lieber Christoph. Super Intro. Ich freue mich, dabei zu sein.
Ich mich auch. Mal gucken, wie lange du dich freust, denn ich habe mir überlegt, bevor wir über Dermanostic sprechen, muss ich dringend meine typischen Hautarzt- und Sonnencreme-Fragen loswerden, denn ich habe in meiner Vergangenheit viel Diskussionen gehabt mit Menschen, die haben mir gesagt, Christoph, wusstest du eigentlich, dass Menschen, die besonders häufig Hautcreme nutzen, besonders häufig Hautkrebs haben? Und da habe ich gesagt, nee, wusste ich nicht. Stimmt das eigentlich?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, die ich tatsächlich auch schon mal gestellt bekommen habe. Denn das eine ist die Kausalität, ja. Also man könnte ja dann als Zuhörer denken, okay, wenn ich Sonnencreme auftrage, dann kriege ich mehr Hautkrebs, weil so sagt das hier die Statistik. Aber dem ist nicht so, ja. Und zwar ist es so, dass häufig affine Menschen oder Risikogruppen, ja, Menschen, die sowieso eher zu Sonnenbrand neigen oder vielleicht was in der Vergangenheit hatten oder in der Familie was war, sich häufig eincremen, ja, sensibilisiert sind. Und so entstehen immer wieder in der Medizin, nicht nur im Hautbereich, sondern generell sogenannte Bias, ja, dass wir denken, dass das eine das andere verursacht. Das ist aber nicht so. Also Fakt ist, für alle ZuhörerInnen, definitiv, wenn du dich eincremst, bist du auf jeden Fall vor der Sonneneinstrahlung geschützt und kannst Hautkrebs vorbeugen.
Und dann gibt es noch eine zweite Sache, also die zweite von dreien. Menschen, die am Äquator wohnen, wo ja viel mehr Sonne scheint, haben besonders selten Hautkrebs im Vergleich zu Menschen, die dort wohnen, wo weniger Sonne scheint. Dann kann doch die Sonne eigentlich gar nichts damit zu tun haben, oder?
Das ist eine gute Beobachtung. Und zwar ist es so, dass Menschen, die in besonders hohen Indexorten, UV-Indexorten wohnen, besser geschützt sind. Dadurch, dass sie einen dunkleren Hauttyp haben, ja, Fitzpatrick 4, 5, 6, also relativ dunkle Hauttypen, haben seltener, ja, das Problem, dass sie Hautkrebs entwickeln. Und das kann man sich so vorstellen, wenn du jetzt zum Beispiel, Christoph, mit deinem Hauttyp jetzt beschließen würdest, ich ziehe jetzt nach Gran Canaria, wo die Sonne sehr viel stärker scheint als hier in Deutschland, dann würdest du natürlich dein Risiko erhöhen. Ja? Aber key ist dabei zu verstehen, wie unser Eigenschutz ist. Ja? Wenn ich ein heller Hauttyp bin, dann habe ich weniger Eigenschutz vor der Sonne. Und wenn ich ein dunklerer Hauttyp bin, also wirklich richtig dunkle Haut, die ist besonders geschützt, weil die Haut ganz viele Bags, also so wie Tüten hat, wo Melanin drin ist, ja, das Pigment unserer Haut, und die sind wirklich wie so kleine Sonnenschirmchen, ja, und je mehr Sonnenschirmchen oder Inhalt in den Sonnenschirmen hast, ja, Melanin, was schützt, desto geschützter bist du.
Wenn ich Sonnencreme auftrage, hindert das meinen Körper an der Vitamin-D-Produktion oder Aufnahme?
Ja, da gibt's auch eine sehr schöne Studie aus Australien, die gezeigt hat, dass das nicht so ist. Also wir cremen uns ja ein mit meistens UVB und auch UVA-Schutz. Und somit erhöhen wir unsere Eigenschutzzeit. Das heißt, dann bist du nicht 20 Minuten geschützt vor der Sonne, in meinem Fall jetzt zum Beispiel auch eine Sonnencreme, sondern ein bisschen länger. Und je besser ich mich eincreme, ja, und und so weiter, desto besser bin ich geschützt. Jetzt ist es aber so, dass Vitamin D, wie wir alle wissen, durch die Sonneneinstrahlung, ne, ist ein Hormon, was gebildet wird, wenn die Sonne auf unsere Haut strahlt. Ja? Und es ist aber so, dass wenn ich mich eincreme, da trotzdem was passiert. Ja? Der Austausch findet trotzdem statt und die Produktion von Vitamin D auch. Und entsprechend ist das in keinster Weise so, dass man sagen kann, oh, wenn du dich eincremst mit Sonnenschutz, dann wirst du an Vitamin-D-Mangel leiden. Ja? Eine ganz andere Geschichte ist aber unser Verhalten, wenn wir zum Beispiel im Winter, und wir kennen das alle, die in Deutschland wohnen, irgendwie so 4 Wochen ohne Sonne, nur Regen, soll ich dann rausgehen und mich eincremen? Ja? Also wenn die Sonne nicht scheint und es hardcore regnet, ja, dann kann man durchaus sagen, okay, ich muss mich hier nicht eincremen. Also das, was ich zum Teil lese, so dass man zu Hause, wo man keinerlei Sonneneinstrahlung, nur weil man den Laptop auf hat, dann sich mit Sonnenschutzcreme eincremen soll, das ist vielleicht ein Ticken too much. Ja? Und die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte.
Toll. Das ist auf jeden Fall toll. Vielen Dank, dass du da drauf eingestiegen bist, auf meine ganzen Mythen, die ich mitgebracht habe. Das ist auf jeden Fall ein guter Einstieg gewesen, finde ich. Sind das eigentlich auch Fragen, die bei euch so in der App ankommen, oder ist das schon etwas, was du lange so nicht mehr gehört hast?
Also in der App ist es eher so Symptom- und ja. Therapieempfehlung, was kann ich bekommen? Aber das ist häufig, wenn wir Interviews machen oder die Patienten vor Ort, wo man vielleicht ein bisschen mehr Smalltalk hat, ja. Dann sagen die, ich habe da noch eine ganz kleine Frage. Und dann sage ich, ja, raus damit.
Ja, lustig. Okay. Du bist offensichtlich Dr. Med mit der Fachrichtung Dermatologie. Du hast, glaube ich, vor 6 Jahren Dermanostik mitgegründet. Ich kann mir vorstellen, wie man eine Online-Marketing-Agentur gründet. Ich kann mir sogar vorstellen, wie man einen Online-Shop gründet. Aber wie gründet man eine digitale Hautarztpraxis?
Ja, eine digitale Hautarztpraxis zu gründen war auch alles außer leicht. Ja. Wir haben ja gegründet vor Covid. Dann haben auch alle gesagt, ja, wieso soll man jetzt nicht zum Arzt gehen, wenn man zum Arzt gehen kann. Aber letzten Endes haben wir das ja gemacht, weil es war es im Doing. Ja, ich habe ja die ganze Zeit Fotos bekommen und hey, was kann ich hier machen und so. Und letzten Endes kam dann Covid, alle zu Hause und dann, ja, Proof of Concept. Es ist so, dass wir enorm viele Hürden haben. Also wenn ich zum Beispiel Turnschuhe verkaufe, habe ich keinerlei Restriktion. Aber wenn ich sage, ich bin eine Online-Praxis, dann kann ich nicht so leicht Werbung machen, ja, weil ich ganz viele regulatorische Geschichten habe. Zusätzlich muss die App natürlich bombensicher sein. Ja, ist sie bei uns auch entsprechend Datenschutz, TÜV-zertifiziert und eine Reihe an auch von Medizinproduktzertifizierung bis hin zu das Ganze natürlich eine Komplexität aufnimmt, dass das alles, wenn du mich fragst, hör mal, wie funktioniert das, sage ich dir, mit ganz viel Geduld. Ja, weil du musst natürlich an eine Idee glauben und eine gewisse Naivität reinbringen. Das hat mir mal ein Banker gesagt, ein total cooler Typ, der meinte so, ja, die echten Unternehmer, die echten Gründer, ja, das sind die, echten Gründer sind die, die eigentlich keine Ahnung haben von dem, was auf die zukommt. Und ja, das trifft es vielleicht zu. Es war nicht einfach, aber es macht super viel Spaß.
Ist es nicht auch teilweise so, dass man sagt, oder dass du sagen kannst, das, was wir digital an Sicherheit leisten müssen, ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was ich als niedergelassener Arzt leisten müsste. Der darf irgendwie einen Brief in den Briefkasten schmeißen, wo theoretisch irgendwie jeder den Briefkasten aufhebeln könnte. Und ich muss hier aber Zertifikate und Sicherheitsmöglichkeiten und 2-Wege-Authentifizierung und so weiter installieren, wo man sagt, das ist gar nicht das digitale Abbild von dem, was ein normaler Arzt machen muss, sondern es ist einfach 10 Stufen komplizierter und 10 Stufen sicherer.
Vollkommen richtig. Und dabei hast du gar nicht das Faxgerät erwähnt. Wie datensicher ist bitteschön Faxen, ja? Und ich frage mich, und da zitiere ich Tim Schneider von Zava, wann wurde denn überhaupt in unserer Gesellschaft gefragt, ob Faxen erlaubt ist? Und wann wurde gefragt, und wieso fragen wir uns jetzt, ist Digitalisierung erlaubt? Es ist doch in allen von uns drin. Jeder von uns hat ein Smartphone, macht Online-Banking und bucht den Deutsche Bahn-Tickets über die App. Aber irgendwie müssen wir, wie du schon sagst, 1000 Zertifizierungen, alles super komplex machen und natürlich auch not that kind of user-friendly. Ja? Ja. Also ich könnte viel schneller mit Marketing und Vertrieb nach vorne laufen, wenn ich nicht da und da und das darfst du nicht, weil du Medizinprodukt bist und da. Ja, it's not easy.
Ich hatte Dermanostic mal vor 2 Jahren oder sowas installiert, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich habe viele Leberflecke und habe gedacht, so, oh, der ist aber neu. Habe ein Foto gemacht und dann gesehen, dass es euch gibt, hochgeladen und in kürzester Zeit irgendwie ein Feedback bekommen, das auch total mir erstmal geholfen hat und war total begeistert davon, war eine gute Erfahrung. Habe jetzt leider nicht täglich den Bedarf, irgendwie zum Hautarzt zu gehen, aber das habe ich extra noch gecheckt und das war tatsächlich dann irgendwie eure App. Wie weit seid ihr aus eigenen Mitteln gekommen und wann habt ihr überlegt, oh, jetzt müssen wir aber so einen Sprung machen, für diese Investitionen brauchen wir vielleicht auch Fremdkapital?
Ja, wir haben, Christoph, tatsächlich direkt von vornherein Fremdkapital waren wir darauf angewiesen, weil letzten Endes ist das natürlich alles, was du erstmal mit Pressearbeit aufbaust und Marketing, Invest, den du tätigen musst, um überhaupt diese Visibility zu haben, ja, weil die Welt damals, als wir online gegangen sind im Apple Store, April 2020, damals hat die Welt noch nicht drauf gewartet, dass der Manostik jetzt online geht. Ne? Das ist ja erst, was du auch...
Erstmal alle Kosten gehabt, ohne irgendwelche Umsätze zu haben. Ne?
Ja. Mhm. Richtig. Und deswegen ist das ein Pain gewesen. Ja, immer wieder eine Finanzierungsrunde und natürlich Menschen, Investoren, die das Vertrauen in uns haben, davon zu begeistern, dass es funktioniert und dass wir die Gesellschaft der Zukunft bauen. Und letzten Endes ist es so, dass wir deswegen immer wieder dann Finanzierungsrunden gemacht haben und aus jeder Finanzierungsrunde immer was Neues gelernt haben.
Das ist ein guter Punkt, das ist nämlich meine nächste Frage. Was sind deine Learnings aus den Finanzierungsrunden beziehungsweise aus den Geldern? Ich habe mit Gründern gesprochen, die sagen, wenn das Konto voll ist, dann gibt man halt auch mit beiden Händen aus, ohne auf die Effektivität oder Effizienz des Investments zu achten. Wenn du zu wenig Geld hast, machst du aber die wichtigen Investitionen nicht. Hast du so Momente, wo du sagst, so, ja, da retrospektiv habe ich schmerzhaft was gelernt und hier würde ich das nächste Mal sogar noch mehr investieren?
Ja, also das, was du sagst, ist definitiv real. Also wenn du mehr Geld hast, dann bist du schneller und gibst mehr Geld aus. Deswegen, das haben wir aber sehr schnell gelernt und sind da wirklich sehr akkurat, wirklich zu gucken, dass wir den Haushalten, ja, schönes deutsches Wort. Und gleichzeitig ist es aber so ein Spagat, weil du musst ja auch in der Lage sein, Innovation und Neues zu wagen. Und das ist im Grunde, ja, wie kann ich das sagen, Lerngeld oder Spielgeld ist ein Wording, was jetzt nicht so super ist. Aber ja, letzten Endes musst du auch als Unternehmer im Startup-Bereich bereit sein, ein bisschen Risiko einzugehen, weil manche Dinge werden funktionieren und andere nicht. Und von den Dingen, wo du gelernt hast, okay, das geht gar nicht, diese Fehler machst du in der Regel nicht wieder, ja, was gut ist. Und ich verstehe auch immer besser, wie das so ist, dass du natürlich als Seriengründer, wenn du dein zweites, dein drittes Unternehmen gründest, natürlich viel schneller und einfacher Gelder von Investoren bekommst, weil du ja natürlich schon nachweisen kannst, dass du das einmal gelernt hast und dass du weißt, wie das funktioniert.
Ihr seid, glaube ich, 14, 15, 16 Hautärzte im Team, habt 40 Mitarbeitende und konntet schon über 300.000 Patienten behandeln?
Jein, also das hat sich jetzt geändert. Wir sind 45 Mitarbeitende, wir haben 22 Hautärzte fest und dann haben wir insgesamt jetzt schon die 400.000 Patienten erfolgreich therapiert in der App. Weil wir in der letzten Zeit auch stark gewachsen sind.
Cool. Ich kann mal meine Erfahrung mit der App beschreiben. Ich habe mir die runtergeladen, habe mich angemeldet, hatte Angst, dass man da erstmal wieder, keine Ahnung, so Webcam-Authentifizierung oder sowas machen musste. Ich glaube, das musste ich nicht. Musste irgendwie meine Adresse eintippen. Mhm. Bin Privatpatient. Dann war das auch relativ easy zu sagen, dann ist das auch meine Rechnungsadresse. Und dann habe ich, glaube ich, schon Fotos hochgeladen von meinem Leberfleck.
Ja.
Und dann habe ich irgendwie, wurde gesagt, herzlichen Glückwunsch, das dauert jetzt irgendwie 2-3 Stunden, bis du eine Antwort kriegst und dann kam auch die Antwort. Also es war ziemlich frictionless. Das ist wahrscheinlich immer noch so, ne?
Das ist immer noch so, das stimmt. Das ist immer noch so und das ist, Das ist relativ easy. Wo wir nicht dienen können, ist zum Beispiel gewisse Automatisierungs-Software-Geschichten, wo es ein bisschen noch user-friendly ist, ne? Wo du schneller und das muss alles und du musst eine PIN haben, wenn du reingehst in die App, falls dein Handy dann nimmt und dann in die App einfach so reingeht, etc. Ja? Also es sind so ein paar Geschichten, die da sind und wir versuchen wirklich, das zu vereinen, ja, dass wir auf der einen Seite eine super sichere Lösung haben, auf der anderen, dass es aber machbar ist, weil wie du sagst, manchmal ist der ein oder andere Authentifizierungsprozess kompliziert und wir haben es relativ easy gelöst.
Gibt es so ein Vertrauensproblem, dass die Leute sagen so, oh, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es über eine App geht, ich will lieber, dass der Arzt mich untersucht, also gibt es da Untersuchungen oder habt ihr Studien betrieben, wo man sagt, das sind 7 typische Behandlungsgebiete, die 60% aller typischen, weswegen ich zum Hautarzt gehe, Gründe ausmachen, die mindestens genauso gut, wenn nicht besser, per App gelöst werden können?
Ja, Christoph, das ist so spannend, weil am Anfang hatten wir tatsächlich wirklich diese Skepsis-Nummer, ob das überhaupt funktioniert. Aber das höre ich ehrlich gesagt immer seltener. Ja? Mhm. Die Leute sind wirklich dankbar, dass man den schnellen Termin gibt.
Ja, jetzt, das ist krass.
Jetzt bist du natürlich Privatpatient, da kriegst du vor Ort vielleicht schneller einen Termin als ein GKV, wage ich jetzt einfach mal hier so zu behaupten, wenn es insbesondere auch jetzt kein Notfall ist. Ansonsten ist unser System sehr gut. Ja? Mhm. Aber was das betrifft, musst du dann vielleicht schon mal 2-3 Monate warten, bis du einen Hautfacharzttermin bekommst. Und letzten Endes ist es schon so, dass wir sagen, wir versuchen schon, dass jeder da einen direkten Zugang hat, ja, dass es einfach ist. Und wenn deine Krankenkasse das nicht zahlt, dass du das dann eben ab 28 Euro gut abbilden kannst.
Ja. Genau, hatte ich auch irgendwie in Erinnerung, dass es auch wieder günstiger war, als ich es erwartet hatte. Sodass ich fast Ich weiß, wahrscheinlich ist es nicht mal eingereicht, weil wenn ich einreiche, kriege ich am Ende des Jahres was zurück und sowas. Genau. Und das kostet irgendwie so viel wie eine Pizza für 2 Personen oder sowas. Irgendwie, also ohne jetzt zu viel Werbung zu machen, aber für mich war das damals eine richtig, richtig tolle Geschichte. Hast du Herausforderungen oder Beispielsymptome, wo du sagst, falls jemand zuhört und das mal ausprobieren möchte, das sind so genau die Klassiker, die halt richtig gut per App behandelbar oder diagnostizierbar sind?
Die Klassiker bei uns sind tatsächlich alle Gesichtsdermatosen, also alle Geschichten, die sich im Gesichtsbereich wo das Gesicht betroffen ist, zum Beispiel Akne, Rosacea, periorale Dermatitis. Aber egal, was für einen Ausschlag jemand hat, kann man super gut über die App machen. Mhm. Und wo wir einen besonders hohen Peak haben im Vergleich zu der Praxis vor Ort, weil alles ist sonst relativ gleich, ne? Akne ist auch in der Praxis vor Ort die häufigste Diagnose, genauso wie bei uns in der App. Aber eine Sache ist ein bisschen anders, die sehe ich nicht so häufig vor Ort, aber sehr viel in der App. Das ist die Eichelentzündung. Ja? Wenn Männer in der Vorhaut irgendwelche Rötungen, Schuppungen, Geschichten haben, dann finden die das extremst super, ich auch, wenn die das einfach über die App sehr schnell einreichen können und dann innerhalb von ein paar Stunden schon die richtige Creme bei der Apotheke kaufen und dann das System dann geheilt werden kann. Ja? Mm. Das ist natürlich, da kann man vielleicht sich vorstellen, ist jetzt nicht so ganz einfach, wenn man sonst zum Hausarzt geht, erstmal einen Termin dafür machen und keine Ahnung was. Ja. Und es gibt ja schöne Studien, die zeigen, dass Männer weniger häufig zum Arzt oder weniger gerne zum Arzt gehen als die Frauen.
Ja.
Genau.
Ist das eine STD oder ist das eine ganz normale, nicht, okay.
Genau, also Sexual Transmitted Disease ist nicht unbedingt mit einer Eichelentzündung, manchmal schon, aber manchmal ist es einfach nur durch Reibung, mechanisch. Manchmal ist es eine Pilzerkrankung, die durchaus sexuell übertragen wurde, aber da kann man mit wirklich wenig und einfach, wie gesagt, mit einem Klick sehr schnell helfen. Und insbesondere junge Menschen oder Menschen, die auch sexuell sehr aktiv sind, die sind auch sehr dankbar, weil die sagen, ey, dafür gehe ich doch jetzt nicht zum Hautarzt, wenn ich da unten einfach nur eine Rötung habe. Ja.
Das ist wahrscheinlich gut. Hast du Zahlen im Kopf, wie viele sexuell übertragbare Krankheiten oder Krankheitsfälle es so in Deutschland pro Jahr gibt?
Nee, das habe ich jetzt nicht im Kopf. Ich bin so nicht so die Zahlen-Freak-Person. Ja, ja. Aber, ja,
aber es ist wahrscheinlich eine Menge, ne?
Ja, sicher. Und es geht immer mehr. Also deswegen, wir müssen schon, wir haben auch letztens, auch diese Woche, auch wieder bilderbuchmäßiges Lewis, also Syphilis-Fall, also auch übertragbar.
Bilderbuch, ja.
Ja, Bilderbuch, weil es war wirklich schon sehr ausgeprägt, weil eins darf man nicht vergessen, wir sehen alle Erkrankungen in unserer App in einem fast subklinischen Bereich. Das heißt, bevor der Herpes so richtig ausbricht, hast du schon eine Rötung und hast du schon Schmerzen oder Brennen und du nutzt schon die App. Und unsere Teledermatologen, das sind hochspezialisierte Dermatologen im Bereich Teledermatologie, die nichts anderes machen, als zu verstehen, okay, das ist gerade in der Entstehung. Deswegen freuen wir uns auch mal, wenn ein Krankheitsbild komplett ausgeprägt kommt und das so, yay.
Ja, das freut mich. Und lustigerweise, teilweise ist ja die Behandlung relativ straightforward. Da muss man irgendwie 3 Tage oder einen Tag 3 Tabletten nehmen und dann hat man teilweise bei vielen Krankheiten schon irgendwie eine gute Behandlung, ne?
Und das beste Beispiel ist auch die Gürtelrose, also durch Herpesviren verursachte Erkrankung. Wenn wir schnell agieren, dann können wir auch Folgeschäden, wie zum Beispiel im Herpes Zoster, wo auch Innenohrbereich betroffen ist oder am Auge. Wir können sehr schnell sagen, hey, das ist etwas, da müssen Sie in die Klinik gehen, das muss mit einer Infusion behandelt werden. Und da können wir auch super triagieren, ja, auch eine tolle Möglichkeit, die diese dermatologische Behandlung der Patienten auch bietet.
Triagieren heißt, dass ihr ein bisschen die Entlastung bei den niedergelassenen Ärzten wegnimmt, weil ihr schon vieles davon über die App lösen könnt, oder?
Weil, klassisches Beispiel, habe ich letztens noch in der Apotheke, unterhielten sich zwei, ich war mucksmäuschen still, ich habe nichts gesagt. Da meinte sie, ja, ich kriege hier keinen Termin, was soll ich denn machen, Apotheker? Ja, wenn sie keinen Termin bekommen, dann gehen sie doch einfach in die Notfallaufnahme, ja? Mehr als eins können sie nicht sagen. Und ich war so wie, okay, was mache ich jetzt? Rote Pille, blaue Pille, ne? Bleibst du ruhig oder sagst du was? Ich hab nicht immer Energy, dann habe ich auch nichts gesagt. Mhm. Aber gedacht habe ich mir, es gibt wunderbare teledermatologische und telemedizinische, also jetzt außerhalb von der Manostik zum Beispiel, auch Teleklinik. Ja, wunderbar, da kannst du so einfach wirklich gucken, hey, ist das jetzt was super Wichtiges? Muss ich jetzt dafür jetzt hier irgendwie vor Ort gehen oder reicht's, wenn ich da, ne, so. Und ich glaube, das ist eben, was wir in unserem Gesundheitssystem verstehen müssen, dass wir nicht drumherum kommen, dass es folgende Reihenfolge geben wird: digital vor ambulant vor stationär. Anders geht's nicht, weil wir haben immer teure Medikamente, die Medikamente werden immer teurer, Behandlungen werden immer individualisierter. Die ganze Gesundheitsgeschichte, ja, also unser Gesundheitssystem wird immer teurer, aber Gesundheit hat keinen Preis, ne? Also wir müssen irgendwie gucken, dass wir dann ressourcensparend arbeiten und wir alle im Gesundheitswesen und wir auch als Patienten, also jetzt nicht nur als Professionelle im Bereich Medizin, sondern auch wirklich jeder einzelne Mensch denkt, hey, ist das denn wirklich jetzt notwendig, dass ich dafür zur Notfallaufnahme gehe und das alles stopfe oder nicht? Oder die 112 anrufe? Oder soll ich nicht vorher eben die 116, 117, ne, KV, wie auch immer. Oder einfach einen Algorithmus, ADA, fragen. Ja, auch ein tolles Unternehmen, based hier gegründet in Deutschland.
Aber es ist nochmal ein super Tipp. Hier in Hamburg habe ich als Privatpatient, es gibt eine riesentolle Hautarztpraxis in der Mitte der Stadt, mehrere Etagen, Dutzende Ärzte, alle super lieb. Also richtig, richtig toll. Aber ich hatte im Mai eine Kontaktdermatitis unter einem großen Pflaster. Also ich habe mir irgendwie wehgetan, habe ein dickes Pflaster draufgebappt und irgendwie 2 Tage später hat das so doll gejuckt und war so entzündet, der Pflasterklebstoff war, dass ich fast gedacht habe, ich halte die Nacht nicht aus, weil das so gejuckt hat. Unfassbar. Und natürlich habe ich dann irgendwie gewartet, dann ist den nächsten Tag Termin gemacht, dann irgendwie zum Arzt gerannt. Aber jetzt im Nachhinein hätte ich vielleicht, weil der hat mir auch nur gesagt, hier ist eine Creme, und dann war es irgendwie nach 2 Stunden besser. Und das wäre wahrscheinlich auch wieder ein toller Fall gewesen, den ich eigentlich mit der App mal ausprobieren hätte können. Habe ich nicht dran gedacht.
Absolut, absolut. Ich meine, wenn du dann anschließend ins Dermatologikum gehst und dann den Epikutan-Test machst, ja, um zu gucken, bin ich denn tatsächlich auf Klebstoff, habe ich eine Sensibilisierung etc. Das ist Step 2, aber völlig richtig, wie du sagst, für Kleinigkeiten kann ich auch kleine Wege nehmen.
Ja, und in Hamburg gibt es auch Apotheken, die haben irgendwie bis Mitternacht auf, das hätte ich mal machen sollen.
Ja.
Selber schuld. Okay. Nun habt ihr wahrscheinlich manchmal die Möglichkeit zu sagen, take two of these and call me in the morning, also relativ einfache Lösungsmöglichkeiten. Aber manchmal gibt es vielleicht auch ziemlich schlechte Nachrichten. Was ist denn, gibt es da besondere Prozesse, wenn ihr sagt, setz dich bitte mal hin, wir glauben, dass die irgendwie Krebs haben?
Ja, also wir haben Prozesse, wo wir bei allen Patienten, wo wir die Diagnose Verdacht auf Hautkrebs, ja, es gibt ja verschiedene Hautkrebsarten, und da ist unsere Standard Operations Procedure so, dass wir allen Patienten anbieten, dass sie mit unserem Patients Happiness telefonieren können. Wir haben ein tolles Team mit Krankenschwestern, Medizinstudierenden und auch First-Level-Support, wo diese Menschen helfen, hey, ich helfe dir jetzt mal, dass wir in einer Praxis vor Ort, dass du dort einen Termin bekommst, dass man das eine Biopsie macht etc. Und wenn die auch Redebedarf haben, dass jemand auch analog dabei ist, ja, in Form von Telefonat. Es ist total spannend, weil ganz am Anfang, wir hatten gerade gegründet, es war vielleicht so ein halbes Jahr, und da habe ich selbst noch alle Patienten selbst gemacht. Mittlerweile kann ich das nicht, weil das ist nicht Patienten täglich. Aber am Anfang habe ich alles selbst gemacht, und dann kannte ich jede Geschichte von jedem Patienten. Und das war ein 35-jähriger junger Mann, der, da habe ich gesagt, Verdacht auf Basalzellkarzinom, also heller Hautkrebs. Mhm. Und dann habe ich direkt auch nochmal an die E-Mail geschrieben. Damals hatten wir noch nicht alles komplett automatisiert. Und dann habe ich geschrieben, wenn Sie Redebedarf haben, dann können Sie mich jederzeit erreichen unter die Nummer. Na. Und es war total witzig, weil er sehr trocken geantwortet hat, oh, Frau Dr. Lang, vielen Dank für Ihre Hilfe. Ich brauche die gar nicht, weil es war doch alles komplett erklärt in einem Arztbrief, den ich hier bekommen habe. Und einen Termin habe ich auch schon. Also Telefonat nicht notwendig. Also da habe ich auch so gedacht, okay, wow, super. Ja, der eine verarbeitet das so. Und wenn er anonym bleibt oder jetzt er möchte einfach nicht mit mir sprechen, weil er weiß schon, was es ist. Und bei vielen anderen, die sagen, oh, da habe ich nochmal eine Rückfrage. Ne? Und das ist etwas, was wir ganz am Anfang auch gar nicht im Businessplan hatten, ja, als wir gegründet haben, dass wir sagen, ah, wir brauchen komplettes Support, ja, also Kundensupport. Wir nennen das Patients Happiness Team, ja, oder genau, Patientensupport, weil du eben immer noch bei den ganzen digitalen Tools, insbesondere wenn du das zum ersten Mal nutzt, kann ja sein, dass du mal eine Rückfrage hast. Und gerade bei medizinischen Geschichten ist es wichtig. eBay, PayPal und alle anderen, da hast du keinen telefonischen Support.
Ja, ich versuche gerade bei meinem Neo-Broker irgendwie eine Frage zu stellen. Man kommt nur in die FAQs, man kommt nicht mal irgendwie zum automatisierten Chat, das ist unfassbar.
Online-Banking, auch ganz schwierig. Ja,
ja. Krass, okay. Ich habe so ein bisschen Eindruck, vor ein paar Jahren gab es immer mehr von diesen Apps. Ich hatte mal ein Gespräch mit Krü, ich glaube, die kommen aus Schweden. Ja. Ich glaube, die gibt es jetzt nicht mehr im deutschen Markt, und die fand ich damals aber auch ziemlich gut. Hast du, oder ist das so, dass da irgendwie erst gesetzlich freigemacht wurde, ja, es soll auch Telemedizin geben, und dass dann aber wieder die Lobby der niedergelassenen Ärzte gesagt haben, ah, aus den und den Gründen finden wir das gar nicht so gut. Also ist das so eine Wahrnehmung, die passt, dass das nach so einer ersten Befreiungswelle wieder ein bisschen komplizierter wurde, oder hat das andere Gründe, dass manche Apps auch schon wieder auf dem Rückzug sind?
Also wenn du Krü meinst, Krü ist ein komplett etabliertes Unternehmen, tolle Leistung. Die haben einfach gesehen, dass es in Deutschland nicht so viel Spaß macht.
Ja, und, in Schweden oder so sind die, glaube ich, riesengroß in Skandinavien und anderen Ländern. Ne?
Und logisch auch. Aber wir machen uns das Leben manchmal ein bisschen schwierig in Deutschland. Ja. Ich hoffe, ich kann das bald in Vergangenheitsform sagen, ne? So nach dem Motto, wir haben uns am Anfang das Leben schwieriger gemacht. Wie gesagt, ich merke, es gibt einen Trend zur Besserung, aber jetzt kommt nächster Punkt, das, was du auch erwähnt hast, völlig richtig. Was machen wir mit der Lobby? Weil ich als Estefania Lang mit meinen Mitgründern Alice, Ole und Patrick, wir sind gestartet und wir haben nicht gesagt, ah ja, super, dann machen wir das, weil wir darüber Gelder bekommen, Lobby hier, Lobby da. es existiert bis heute nicht. Es interessiert uns einfach nicht. Wir haben ein Ziel und wir ziehen es durch. Ja? Und natürlich ist es aber so, dass wir dann gemerkt haben, in unserer Naivität, sage ich jetzt mal so, da gibt es irgendwelche Interessen, Deutschland doch nicht digital zu machen. Aber wie geht das? Okay, wir machen einfach weiter. Also ich habe alles Mögliche schon zu hören bekommen, auch Drohungen. Ich soll es bloß nicht wagen, im ersten Gesundheitsmarkt einzutreten. Meine Antwort war damals ganz leicht. Ich habe einfach geantwortet, ich bin schon drin. So what? Es ist ja so, dass wir etwas tun, weil wir sagen, wir möchten was Gutes für die Welt tun und was Gutes für Deutschland. Und wir haben tolle Ärzte, wir haben tolle Unternehmen. Wir haben auch eine Regierung, die auch langsam verstanden hat, ohne Digitalisierung geht es nicht. Und wenn wir alle diese Kräfte zusammentun, dann können wir wirklich eine digitale, schöne Zukunft, wo wir ressourcenschonend für unser System was machen, wo wir alle von profitieren. Weil früher oder später sind wir alle Patienten.
Gibt es Beispiele von so typischen Gegenmaßnahmen gegen die Digitalisierung, wo man mal sagen kann, guck mal, da hat kein Patient was von und trotzdem wird das versucht durchzubringen?
Vielleicht kannst du dich daran erinnern, das war mitten in der Covid, im Lockdown. Und dann hieß es, okay, Niedergelassene dürfen auf einmal 30% der Neupatienten digital abklären. Also 30% ist in meinen Augen völliges Random. Wie kommen wir auf die 30? Und nochmal, wenn wir alle digital sind, wieso fragen wir uns, ob digitalisiert werden kann oder nicht? Also weißt du, das ist für mich so, I really don't get it. Das ist eine absolute Abstraktion. Mhm. Und jetzt haben wir ein System, was damals mit dem Quartals und mit den Scheinen, ja, pro Quartal ein Schein, ja, pro Quartal wird abgerechnet und so weiter, was natürlich von der Zeit von Bismarck stammt, ja, also das sind wirklich mehrere Jahrhunderte. It's time to change, ja, und wir müssen wirklich alles überdenken, ja, und das ist natürlich sehr disruptiv und ich weiß, das ist nicht jedermanns Meinung, aber ich frage mich bis heute, wieso das alles per Quartal so laufen muss und immer nur in deinem Areal. Für die Sachen, die du vor Ort machen kannst, ja, aber wieso ermöglichst du nicht einfach Digitalisierung für alle Menschen, ja? Wie wir Monkeypox hatten, Affenpocken, und wir hatten in Based, wo wir sind, damals in Düsseldorf, so viele Fälle, die mussten wir natürlich dem Gesundheitsamt melden. Die waren total überfordert, weil die sagten, wieso melden Sie einen Fall von Berlin in Düsseldorf? Ja, und dann haben wir gesagt, ja, weil wir sind ja eine digitale App. Und das sind so ganz viele kleine Beispiele, wie man so einen auf die Mütze kriegt, obwohl man nichts dafür kann. Ja, sorry, dass wir Deutschland digitalisieren. Entsprechend ist es schon ein Weg.
Mhm. Wenn man mal so in die Zukunft guckt, dann gibt es vielleicht immer noch Sachen, die kann ich toll digital machen. Vielleicht gibt es Dinge, die könnte man momentan noch einfacher beim Hautarzt machen. Gibt es irgendwelche Leistungen, die so ein niedergelassener Arzt macht, wo du sagst, oh Gott, wenn wir das auch endlich machen können, weil da ist so, so viel wirtschaftliche Chance auch dran. Also was sind sozusagen die Cash-Cows in der Hautmedizin?
Ja, in der Hautmedizin sind die Leistungen, die am meisten bringen, an Nummer eins ganz oben Lasermedizin. Ne? Also wenn ich zum Beispiel Hautanhängsel habe, die ich entfernen möchte, oder Tattoos, die ich entfernen möchte, hast du so schön in der Intro gesagt. Oder wenn ich zum Beispiel Gefäße, Äderchen weglasern möchte, dann kann ich auch das wunderbar mit Lasermedizin machen. Das wird gut honoriert, obwohl diese Geräte natürlich auch kostenspielig sind. Und dann gibt's dann auch die ganze ästhetische Medizin. Und das ist eine Tendenz, die wir sehen, dass immer mehr Dermatologinnen natürlich dann auch ästhetische Medizin anbieten. Aber weil es fast schon unmöglich ist oder geworden ist, dass ein Kassenarzt in der Dermatologie nur durch Kassenmedizin einen guten Gewinn erzielt. Ja? So, und das heißt, was wir digital abfangen, Ja, was wir digital machen, gefährdet ja den Niedergelassenen nicht, weil der Niedergelassene, der hat ja den Bottleneck, ja, der hat ja das Problem, er hat ganz viele Patienten, aber er kann nicht alle im selben Moment behandeln. Und diese Kleinigkeiten in Anführungsstrichen, ganz großen Anführungsstrichen, und damit meine ich Dinge, die digital abgehandelt werden können, das ist auch perfekt, wenn jemand, der komplett digital spezialisiert ist, der nichts anderes macht als Digitalisierung, genau das übernimmt im System, sodass der Niedergelassene sich konzentrieren kann auf OPs, auch wird auch gut honoriert, ja, Lasermedizin und all das, wo ein Patientenkontakt vor Ort erforderlich ist. Auch ein Hautkrebs-Screening, weil du kannst mir sagen, ja, du kannst mir ja alle Muttermale schicken, aber was ist, wenn du mir nicht das Muttermal schickst, was daneben sitzt, was vielleicht harmlos ausschaut, aber tatsächlich dann das hässliche Entlein oder das Melanom ist. Und entsprechend ist so ein Hautkrebs-Screening auch etwas, was wir auch nicht ersetzen können. Und das ist auch gar nicht das Ziel.
Habe ich Vorteile, wenn ich zu euch komme, weil ihr Technologien einsetzt, die vielleicht kleinere Praxen sich gar nicht leisten können? Also setzt ihr irgendwelche AI-Tools ein, die noch gar nicht jeder Hautarzt einsetzt?
Ja, wir haben jetzt AI-Tools, zwei Stück schon da, und zwar einmal Hauttyp-KI. Ja, das heißt, dann kannst du sagen, okay, bin ich Hauttyp 1, heller Hauttyp, oder bin ich ein dunkler Hauttyp, das sagt dir unsere KI. Oder der Hautzustand von trocken, fettig, Mischhaut oder normale Haut und entsprechend welche Pflege du nutzt. Wir arbeiten ganz stark dran, an verschiedenen KIs, die auch zum Teil schon eine sehr gute Accuracy, also sehr, sehr gute Resultate haben. Die sind aber noch nicht gelauncht, und das werden wir auch peu à peu machen. Und das werden wir auch so machen, dass wir das am Anfang wie so ein Double-Check auch der Hautarzt nochmal drüber schaut. Ja, weil wir müssen auch in diesem ganzen Prozess auch den Spagat finden. Ja, zwischen, das macht alles nur eine AI und das wird einmal noch von einem Arzt kontrolliert, weil die Regulatorik das auch so bestimmt. Und in diesem Fall finde ich das ja auch richtig so, ja, weil auch die AI kann Fehler machen und die muss ja erstmal richtig gut lernen. Aber auch der Arzt kann Fehler machen. Ne? Also das ist deswegen, ich bin da super offen. Was man sagen muss, ist, dass viele Praxen, und das haben wir nicht, ne, will ich auch mal so durchleuchten, Open-Source-Systeme und Apps, die extrem spannend sind. Ja, wie zum Beispiel, ich untersuche dein Muttermal und ich gucke das selbst als Hautarzt und gleichzeitig jage ich eine AI, eine künstliche Intelligenz, die mir nochmal sagt, yes or no. Ja, also sprich, Dermatoskop mit künstlicher Intelligenz integriert. Da gibt es viele, Photofinder, Molescan und ganz viele. Und das ist zum Beispiel so ein Ding, wo ich sage, das ist top. Also dafür würde ich auch jetzt, wenn ich nicht gerade Dermatologin wäre, aber dafür würde ich auch 95 € einmal im Jahr ausgeben, um einmal ein komplettes Hautcheck zu machen.
Ihr habt jetzt, sagst du, glaube ich, 25 Hautärzte und Hautärztinnen bei euch arbeiten. Was wäre der größte Hebel dafür, wenn wir beim nächsten Mal irgendwann telefonieren und du sagst, Christoph, ich habe jetzt 250 angestellt. Also was ist das, was am meisten Skalierungseffekt auf deinen Geschäftsmodell
hat? Oh wow, ja, dein Wort in Gottes Ohr. Wirklich, lass uns direkt nächstes Jahr telefonieren. Mhm. Weißt du, es ist der Punkt, wir haben einen kompletten Ferrari schon gebaut. Das Ding ist super. Mhm. Der Motor, es läuft gut, es ist komplett automatisiert, die Ärzte sind top trainiert, wir haben eine High Quality. Wir brauchen jetzt einfach mal diese Bahn, wo wir richtig Gas geben können. Ja? Anders gesagt, diesen Funnel richtig, richtig gut füllen mit Fällen, mit Patienten. Das heißt, wir brauchen Visibility, wir brauchen, dass jeder von der Manostik weiß, der das noch nicht gehört hat, das direkt auch nutzt. Und wenn wir quasi marketingtechnisch Vertrieb, sprich eben ne, die Menschen von uns wissen, ich glaube, das ist der größte Hebel, dass wir sagen, okay, wir sind auf einmal so bekannt, dass jeder, der irgendwas mit der Haut hat, automatisch denkt, kann ich das irgendwie machen mit meinem Handy? Zack, Dermanostik. Also das ist, was wir schaffen.
Dürftest du einen Instagram-Kanal aufmachen, wo du jeden Tag sagst, guck mal, ich habe wieder drei Fotos von Behandlung heute, wo die Patienten gesagt haben, ist okay und ich erkläre euch mal genau den Befund. Also es gibt ja so, darüber kriegt man ja wahrscheinlich eine Million Reichweite und dann heißt der Kanal einfach Estefania von Dermanostik oder sowas. Wäre sowas erlaubt?
Also da gibt's verschiedene Sachen, die man nicht machen darf und verschiedene, die doch. Und dann ist natürlich die Frage, die Fotos, die wir zeigen, von welchem Patienten sind die? Haben wir die Erlaubnis?
Klar, aber sozusagen die Frage ist, also ich verstehe, dass ihr nicht zu Google rennen dürft und sagt, wenn jemand nach Hautarzt sucht, dürft ihr keine Werbung schalten oder sowas. Ja, das dürft ihr nicht. Aber dürftet ihr so viel wie möglich Wissen teilen, das dann über SEO zu finden ist und das über Instagram? Okay, das heißt, okay, und ihr dürftet auch sagen, wir erklären mal, was Sonnenbrand ist und wir erklären mal, was, das dürft ihr alles. Okay, genau, das heißt.
Das machen wir tatsächlich mit unserem Dermanostik-Kanal. Und es ist so ein Ding. Natürlich hofft man, dass man so schnell wie möglich organisch wächst. Man kann ein bisschen pushen mit Ads. Aber es muss es am besten Mund zu Mund und auch mit Digitalisierungsmöglichkeiten, klar, wo man auch eine Reichweite hat. Aber es ist ein bisschen schwieriger, wie wenn ich sage, ich habe jetzt ein Superfood erfunden. Ja, ich habe ein.
Und dann kann ich alle Keywords durchbuchen und Pay-per-Click machen. Aber kennst du den? Du kennst wahrscheinlich die Dr. Pimple Popper, ne?
Ja.
Sowas gibt es in Deutschland nicht, ne? Das ist so eine.
Ja, ich kenne sie. Ärztin, also ich kann nur sagen für alle Zuhörer, nicht drücken. Nicht drücken.
Ja.
Really?
Ja.
Weil ansonsten hast du ja diese Narbe. Ja.
Ja.
Also es ist, man will da drücken und entlasten, aber Lieber zu Dermanostik.
Ja, aber die kriegt ja wahrscheinlich über ihre Kanäle eine wahnsinnige Reichweite. Ja. Also eigentlich müsstest du doch Estefania Dr. Pimple Popper Germany sein.
Ja, genau. Aber der Punkt ist, wie schnell willst du was erreichen? Ne? Also Algorithmen wie Meta etc., die belohnen dich, wenn du sowas machst, sowas Reißerisches. Aber ich würde das nicht gerne machen. Also weißt du, wie ich meine?
Ja. Das muss von beiden Seiten her stimmen. Das verstehe ich. Das verstehe ich. Ich bin jetzt 46, wahrscheinlich männlich, trage Bart, habe viele Muttermale. Hast du noch so allgemeine Hautpflegetipps, wo du sagst, Christoph, eigentlich möchte ich jedem, der hier in Deutschland wohnt, diese zwei oder ein oder drei easy Hauttipps mitgeben. Da könnten wir alle ein bisschen besser mitleben.
Ja, gute Hauttipps ist dass wir zum einen im Winter nicht so häufig duschen, nicht so warm duschen. Ja? Im Sommer, wenn man täglich duscht, dann bitte schnell und bitte lauwarm und bitte auch nicht so viel Seife. Ja? Genitalbereich auch natürlich wichtig, aber nicht so viel und möglichst pH-neutral. Mhm. Sonnenschutz, das A und O, insbesondere damit wir auch vorbeugend, insbesondere die hellen Krebsarten, ne, weißer Hautkrebs, dass wir da auch vorbeugend wirken. Und am Ende, die Haut ist ja nicht nur Haut, sondern da ist ja ein komplettes System. Hormonelle Produktion, wie wir schon sagten, Vitamin D, sie ist unsere Schutzhülle etc. Und auch vieles kommt von innen. Das heißt, dass wir uns gut ernähren, ja, dass wir Beta-Carotene nehmen, dass wir zum Beispiel Tomatenmark, ja, absolutes Ding, ja, das enthält so viele Antioxidantien, ja, dann wenn wir über Longevity sprechen, das sind super Sachen, wenn wir uns gesund ernähren, sieht das die Haut auch. Und das kannst du mal beobachten, wenn du zum Beispiel, und jetzt für alle, die jetzt den Sommerurlaub geplant haben, esst die Woche vorher extremst viele Karotten, Paprika und Tomatenmark und ihr werdet sehen, ihr habt weniger Sonnenbrand und ihr geht besser über den Sommer hin. Trotzdem bitte eincremen.
Und vielen Dank für die Tipps, also habe ich mitgenommen, finde ich interessant. Ich glaube, dieses mit dem Duschen hat auch teilweise damit zu tun, in Hamburg hatten wir, glaube ich, den trockensten Winter ever oder sowas und bei dieser Trockenheit wäre es halt gut, nicht zu viel Fett rauszuspülen, vielleicht hat das mit der Hitze des Duschens zu tun oder sowas.
Genau.
Okay, also das kann ich sozusagen nachvollziehen. Und zu deinem Tipp vor den Sommerferien, es gibt gar keine gesunde Bräune, ne?
Nein, die gibt es nicht. Es gibt also keine gesunde Bräune.
Bräune ist schon eine Reaktion auf, ich bin gestresst von der Haut, ne?
Genau, ich versuche jetzt irgendwie nachzuschieben, ja?
Ja.
Ne? Wie bei den Schirmchen, wie wir am Anfang gesagt haben. Entsprechend ist es so, dass wir möglichst auch mit Sonnenhut, ja, Sonnenhut und uns einfach, auch wenn wir im schönsten Hotel sind, legt euch einfach gerne auf die Liege, aber unterm Sonnenschirm, ja, weil dann seid ihr einfach geschützt. Übrigens, Melanom, ja, Melanom ist ja auch so, dass die Studienlage, ja, auch immer, die sagen, ja, aber es schützt wirklich so Eincremen vor Melanom. Und man hat gesehen, dass es tatsächlich so ist, dass die Kindersonnenbrände, ja, dass das später zu Melanom führt. Das heißt, wir sind als Menschen, die Kinder haben, Eltern, wirklich da sehr verpflichtet, sozusagen wirklich auf die Kinder aufzupassen, die gut einzucremen und die einfach von der Sonne rauslassen. Also von 12 bis 15 Uhr ist auch in Spanien selten ein Spanier draußen. Deswegen, wieso sollen wir das oder wieso soll das jemand in Deutschland mit einem helleren Hauttyp tun? Also wirklich dann so irgendwie versuchen im frühen Morgen und dann zur später Stunde nochmal zum Strand.
Estefania, gibt es etwas, wo du sagst, da fragen die Leute in Podcasts und Interviews viel zu wenig nach, was ich auch heute ausgelassen habe?
Nee, fällt mir jetzt nichts ein. Du hast wirklich so viele großartige Fragen gestellt. Ich bin.
Ich habe es nicht verstanden. Kannst du es nochmal sagen? Das kam noch nicht drüber. Okay. Sozusagen nochmal ganz, ganz, ganz High-Level: AI, Wirtschaft, Aufrüstung. Wenn du auf die nächsten 10 Jahre guckst, was ist dein Grundgefühl? In einem Wort und in einem Satz erklärt, wie fühlst du dich?
Also in einem Satz, wir werden mit AI leben. Wir werden ganz viele dermatologische Erkrankungen mit AI lösen. Und unsere Aufgabe ist es, das in Zusammenarbeit mit unseren Hautärzten und mit unseren Ärzten vor Ort in Zusammenspiel zu bringen, ja, weil das eine alleine ist auch nicht alles, ja, und die Visitierung vor Ort alleine kann, aber wir haben ja jetzt die neuen Technologien, das heißt, diese Interaktion und dieses Zusammenspiel ist das Allerwichtigste.
Lieben Dank, Estefania. Toll, dass du hier warst und dass ich so viele Themen ansprechen durfte. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir beruflich, deinem Unternehmen, aber natürlich most of all dir auch außerhalb des Jobs alles Gute.
Vielen Dank, lieber Christoph. Es war mir ein Vergnügen.
Darfst du es ruhig sagen. Falls du zu Hause auch das Gefühl hattest, du warst lange nicht mehr beim Hautarzt, dann weißt du jetzt, was zu tun ist. Ich hatte ja schon Dermanostic länger vor dem Podcast installiert und habe, wie gesagt, ich fand es irgendwie super spannend und du kannst das bei Bedarf sicherlich auch mal ausprobieren. Das ist eine organische Empfehlung jetzt gerade gewesen. Komm gesund durch die Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich sehr, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Bis dahin haben wir viele fantastische weitere Gespräche im Archiv. Und falls du Lust hast, uns eine gute Bewertung zu geben, uns zu abonnieren, dann freue ich mich natürlich auch sehr. Bis dahin ganz liebe digitale Grüße von
Estefania
und von Christoph. Ciao, ciao.